Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Amate, finest hour, die Belagerung von Jerusalem. Ohrenbetäubender Lärm hallte über die Dächer der Stadt. Schreie, klirrende Schwerter und Fußgetrampel. Durch die Tore strömten die christlichen Kreuzfahrer wie in Rage in die Stadt und fluteten die Straßen. Blut floss bis in das letzte Gässchen. Nachdem die Stadt gefallen war, richteten die Kreuzfahrer ein beispielloses Massaker an der Bevölkerung an. Männer, Frauen und Kinder wurden geschlachtet wie Vieh. Ironischerweise wurden Menschen jeder Konfession erschlagen. Vor dem Schwert der Kreuzfahrer waren sie alle gleich. Christen, Juden und Muslime fielen dem Sturm der Stadt zu Abertausenden zum Opfer. Dieser Tag gilt als brutaler Höhepunkt eines nicht weniger brutalen Kreuzzugs quer durch Anatolien, durch die Levante bis nach Jerusalem. Wie die Stadt fiel, warum so grausam gehandelt wurde und wie es danach weiterging, darum geht es heute. Kapitel 1: Die arme Stadt. Die Belagerung Jerusalems ist ein etwas ungenauer Begriff. Wir meinen natürlich die Belagerung im Jahr 1099. Es gab allerdings auch eine 1187 oder 614 oder 637 oder 70 nach Christus oder sogar 701 vor Christus. Jerusalem hält den unrühmlichen Rekord als die Stadt, die weltweit die meisten Belagerungen zu erdulden hatte. Als kulturelles Zentrum des Judentums und als heiliger Pilgerort für Christentum, Judentum und Islam war Jerusalem für jede Menge Konfliktpotenzial vorprogrammiert. Die Mauern dieser Stadt hatten schon dermaßen viele Feinde erblickt. Für ihre Bewohner war das Belagern fast schon Tagesgeschäft. Zweimal wurden die heiligen Tempel der Stadt zerstört. Alles, was man als Trutzburg nutzen hätte können, dem Erdboden gleichgemacht. Und dennoch, die Stadt bestand weiter. Ironisch genug ist es, dass die Stadt Jerusalem weniger als ein Jahr vor der Belagerung durch die Kreuzfahrer das letzte Mal erobert worden war, nämlich von Muslimen. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt schon seit weit über 400 Jahren muslimischer Hand lag. Die Stadt war zuvor von den Seldschuken beherrscht worden. Ein Turkvolk, das im 11. Jahrhundert große Teile des Nahen Ostens unter seine Kontrolle brachte und den Islam annahm. Den sunnitischen Islam. Das war die Hauptströmung der Religion, der auch heute noch knappe 90% der Muslime angehören. In Ägypten hatte sich allerdings eine rivalisierende Dynastie breit gemacht. Die Fatimiden. Die waren Schiiten. Die zweitgrößte Strömung des Islam und ein direkter Konkurrent der Sunniten. Im Rahmen einer blutigen sechswöchigen Belagerung konnten die Fatimiden Jerusalem am 29. August 1098 von anderen Muslimen erobern. Ihr seht, Christentum wie Islam waren innerhalb ihres Glaubens absolut keine geeinten blockartigen Formationen, die mit der jeweils anderen kollidierte. Das Ganze ist viel facettenreicher. Oft genug unterließen Christen oder Muslime bewusst die Hilfeleistung an einem Glaubensgenossen, weil sie hofften, ein andersgläubiger Feldherr würde ihnen einen lästigen Rivalen militärisch entsorgen. Das Ganze konnte die Stadt zwar erschüttern und beuteln, aber nicht von der Landkarte tilgen. Jerusalem überdauerte die Zeitalter und blieb einer der großen Nabel der Welt. Und das, obwohl die Stadt ironischerweise in vielerlei Hinsicht kein Hotspot war. Jerusalem liegt tief im Landesinneren, weit abseits des Meeres. Dadurch war es keine allzu wichtige Handelsstadt im Gegensatz zu Städten wie Akkon oder Antiochia. Ergo war Jerusalem wirtschaftlich nicht wahnsinnig interessant, ebenso strategisch. Jerusalem verfügte zwar über dicke und hohe Mauern sowie ein ausgeklügeltes System zur Verteidigung, somit galt es als faktisch uneinnehmbar, was das ein oder andere Mal jedoch widerlegt wurde. Allerdings war dessen strategische Position nicht die wertvollste. Der wahre Wert Jerusalems war der, den der Mensch ihm beimaß. Jerusalem war eine Idee, ein Symbol, eine Hochburg für die eigene Religion. Das war der wahre Hintergrund, warum Jerusalem so wichtig war. Das klingt ungewöhnlich, aber es kam immer wieder vor, dass eine symbolische Hauptstadt faktisch nicht die wertvollste war. Rom ist hierfür in der Spätantike ebenfalls ein gutes Beispiel. Die römischen Kaiser nannten diese Stadt zwar offiziell immer die Hauptstadt und wichtigste Stadt, sie residierten aber in Wahrheit in anderen Städten, wie Ravenna oder später in Konstantinopel. Der byzantinische Kaiser nannte sich stets Basileus ton Romaion, Kaiser der Römer, obwohl diese Stadt schon seit langem nicht mehr zu seinem Reich gehörte. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach schier endlosen Strapazen war es im Juni des Jahres 1099 endlich soweit. Die Männer standen vor den Toren Jerusalems. Ihr eigentliches Ziel auf diesem Feldzug. Viele Monate hatten sie zuvor Antiochia belagert und dort einen Aderlass an Männern und Ressourcen erlitten. Das würde sie nun teuer zu stehen kommen. Wir müssen uns bildlich vorstellen. Der Kreuzzug begann etwas über 3 Jahre zuvor von Konstantinopel aus. Von da an ging es in einer elendslangen Kolonne von mindestens 60.000 Männern durch ein trockenes, unfreundliches Gelände, gespickt mit giftigen Pflanzen und tückischen Feinden an jeder Ecke. Man musste immer damit rechnen, dass ein seldschukisches Reiteraufgebot einen überraschte und einem Übel zusetzte. So ging die Reise auch dem frommsten Menschen durch Mark und Bein. Wohl ein jeder von ihnen zweifelte an der einen und anderen Stelle an seinem Glauben. Um dem vorzubeugen, wussten die Anführer des Zuges die Religiosität ihrer Männer zu nutzen. Immer wieder wollte jemand eine heilige Reliquie gefunden haben, Gebeine des einen oder anderen verstorbenen Heiligen. Einmal hieß, man habe einen Splitter aus der Lanze gefunden, mit der Jesus am Kreuz durchstoßen wurde. Solche Funde, echt oder nicht, hoben die Moral der Truppe natürlich stark an. Wenn sie Gott auf ihrer Seite wussten, würden sie niemals aufgeben. Kapitel 2: Verluste. Niemals aufgeben. Dieses Motto sollte auf viele harte Proben gestellt werden. Der Marsch war lang und entbehrungsreich. Eben deshalb verlor der mit dem Kreuz versehene Lindwurm, der den Kreuzzug optisch abgab, mit der Zeit immer mehr an Länge. Viele starben an Krankheit, an Hunger, an Durst, Erschöpfung oder mit einem Pfeil in der Kehle. Hinzu kam, dass nicht wenige desertierten. Und salopp gesagt, man kann es ihnen eigentlich schwer verübeln. Der Kreuzzug stand mehr als einmal am Rande der totalen Vernichtung. Die Kommandostruktur war nicht klar. Die Anführer stritten sich oft um das beste Stück des Kuchens. All das konnte einen Menschen schnell verleiten, aufzugeben. Und so schrumpften die Reihen beträchtlich. Vor den Mauern Jerusalems kamen schließlich nur etwa 1000 bis 1300 der Ritter und 10.000 bis 12.000 Fußsoldaten an. Das nur ist hier aber relativ, denn auch wenn es sich dabei um ein Fünftel des ursprünglichen Kreuzzugs handelt, gab es immer noch eine beachtliche Streitmacht ab. Was war während all der Zeit eigentlich mit dem byzantinischen Kaiser? Der war doch auch Christ. Ja, aber es kümmerte ihn nicht so sehr, was mit Jerusalem geschah, wie es den Westen kümmerte. Nebenbei sah der orthodoxe Kaiser die katholischen Christen auch des Öfteren als Rivalen und Widersacher. Und nicht selten kämpften Christen gegen andere Christen um Land, Macht und Einfluss an den Grenzen zwischen lateinischer und griechisch-christlicher Welt. Das Ganze glich also des Öfteren mehr einem Frei für alle als einer wahren Allianz von Christentum in Ost und West. Außerdem hatte der Kaiser genug Feinde im Inneren. Das byzantinische Reich ist in seiner Geschichte relativ simpel zusammengefasst. Mit dem Erbe Roms trugen sie nicht nur dessen Namen fort. Sie übernahmen auch vieles an Infrastruktur, Verwaltung und so weiter. So konnten sie nach Westroms Fall noch ein knappes Jahrtausend hinweg weiter bestehen. Daneben war dieses Imperium äußerst reich und konnte sich so eine kleine, aber sehr gut gedrillte und extrem schlagkräftige Truppe aufbauen. Allerdings litt das Reich stark an inneren Problemen. Immer wiederkehrende Machtkämpfe und horrende Korruption. Dazu kamen lang anhaltende Kämpfe mit den Neupersern in Spätantike und Frühmittelalter, bevor diese von den muslimischen Arabern erobert wurden und damit ein neuer, aggressiv expandierender Feind in das Gesichtsfeld der Byzantiner rückte. Kurz gesagt, hatten sie eine unaufhörliche Abwehrleistung nach Osten hin zu vollbringen. Und sie konnten und wollten es sich nicht leisten, wertvolle Ressourcen weiter an einen Kreuzzug zu verschwenden, der ihnen als verloren beschrieben wurde. Falls ihr euch erinnert, der Kaiser hatte tatsächlich ein Heer entsandt, um den Christen bei Antiochia zu helfen. Allerdings stieß dies auf Stefan von Blois, der ihnen versicherte, dass der Zug längst verloren sei, und sie machten prompt kehrt. Kapitel 3. Der Kampf beginnt. 1200 bis 1300 Ritter und um die 10.000 bis 12.000 Fußsoldaten waren es also, die das Schicksal Jerusalems besiegeln würden. Sie könnten gewinnen, wenn sie es geschickt anstellten, und ihre Feinde wussten das auch. Denn die islamischen Gruppierungen waren ebenso zerstritten wie die christliche Welt. Untereinander herrschte Zwietracht und politischer Dissens. Nicht wenige Leute würden auch auf muslimischer Seite Jerusalem lieber fallen sehen, als in den Händen ihrer Konkurrenten. Die Christen standen am 7. Juni 1099 vor den Toren Jerusalems und schlugen ihre Lager auf. In einer Quelle heißt es: Mit Augen, die sich vor Ergriffenheit mit Tränen füllten, blickten die Pilger und die Kämpfer auf die vor ihnen liegende Stadt. Was hatten sie nicht alles erlitten? Welche Strapazen überstanden, um letztlich hierher zu kommen? Stellt euch die überwältigenden Gefühle vor, die diese Männer verspürt haben müssen. Jene brütende Hitze, jede Blase an den Füßen, jeder klirrend kalten Nacht und jeder beißende Hunger waren vergessen. Sie hatten es geschafft. Sie hatten die heilige Stadt erreicht und ihr Ziel war nun zum Greifen nahe. Die Stadt, in der Jesus verurteilt wurde und in deren unmittelbarer Nähe er starb, wollten sie wieder in christliche Hände bringen. Die Soldaten waren hoch motiviert. Über die nachfolgende Belagerung berichtet uns etwa 70 Jahre nach den Ereignissen Wilhelm von Tyros, Erzbischof der gleichnamigen Stadt. Er war also kein Augenzeuge der Geschehnisse, doch gilt er als Gelehrter, als einer der wichtigsten Geschichtsschreiber des gesamten Mittelalters und darüber hinaus als zuverlässige Quelle. Wilhelm berichtet uns: Im Jahr der Menschwerdung des Herrn, 1099 also, im Monat Juni am 7. Tage des Monats, schlugen unsere Heere ihr Lager vor der Stadt auf. Die Zahl des gesamten Heeres, Weiber, Kinder und was sonst zum Kampfe untüchtig war, mitgerechnet, sollen es an die 40.000 gewesen sein, worunter aber kaum 20.000 streitbares Fußvolk sein konnten. Der Reiter waren es 15.000, die übrigen alle aber waren entweder krank oder gebrechlich oder Volk, das nicht zum Kampf taugte. In der Stadt, hieß es, sollen 40.000 tapfere und bestens bewaffnete Männer gewesen sein. Was hier natürlich dick aufgetragen ist, sind die Größenverhältnisse. Das ist bei den meisten Geschichtsschreibern so. Als Beispiel schrieb Herodot, die Perser hätten im 5. Jahrhundert ganze Millionen von Soldaten ins Feld geführt. Wer das glaubt, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Die Kreuzfahrer sahen sich nun mit einem großen Problem konfrontiert. Die Stadt war eine brutale Festung. Von einigen Winkeln her glich es blankem Selbstmord, sie anzugreifen. Wilhelm beschreibt das sehr lebhaft. Nachdem sie sich der Stadt genähert hatten, berieten sie sich mit den Ortskundigen sorgsam, von welcher Seite her sie die Stadt am leichtesten und bequemsten angreifen könnten. Und da sie sahen, dass sie wegen der Tiefe der Täler, deren schon erwähnt worden ist, weder auf der Morgen- noch auf der Mittagsseite etwas ausrichten könnten, beschlossen sie, die Stadt von der Mitternachtsseite zu belagern. Dadurch hatten die Verteidiger einen entscheidenden Vorteil. Sie konnten sich ihre Kräfte gut einteilen, weil sie nur einen Teil der gewaltigen Stadtmauern wirklich schwer verteidigen mussten. Schon vor Beginn der Kämpfe hatten die muslimischen Verteidiger aber gerissene Maßnahmen ergriffen, um sich ihrer Feinde zu erwehren. Sie hatten absolut jede brauchbare Quelle an Nahrung, vor allem an Wasser, vernichtet oder durch gezieltes Vergiften unbrauchbar gemacht. Die Quelle schreibt dazu: Unterdessen wurde das Heer von heftigem Durst geplagt, denn wie schon gesagt, ist die Umgebung der Stadt dürr und wasserlos und hat weder Quellen noch Bäche noch Brunnen, wenigstens nicht in der Nähe. Und die Einwohner hatten sie, als sie von der Ankunft der Unseren hörten, sämtlich mit Erde und auf andere Art, wie sie nur konnten, verstopft, um die Gegend zu einer fortgesetzten Belagerung untauglich zu machen. Auch hatten sie die Zisternen und Behälter des Regenwassers verflacht, dass sich das Wasser in ihnen nicht mehr sammeln konnte, oder aus Bosheit verdeckt, dass die Bedürftigen und das dürstende Volk keine Hilfe bei ihnen fänden. Vor Antiochias Pforten mussten die Kreuzfahrer hungern, hier aber würden sie dürsten, nicht nur nach Rache für ihre Strapazen, sondern auch nach Wasser. Das darf man nicht unterschätzen, in der sengenden Hitze, in einer staubtrockenen Gegend im Nahen Osten und das zu Beginn des Sommers. Die Kreuzfahrer litten. Als sie im Inneren ihrer Ringpanzer förmlich gegrillt wurden, die Helme auf ihren Köpfen sich in Öfen verwandelten und der Schweiß in den Handflächen beinahe die Lanzen entgleiten ließ, ließen sie die Hoffnung schon fast fahren. und all das machte die Belagerung unerträglich. Kapitel 4. Schlechte Voraussetzungen. Nun mussten die Kreuzfahrer sich um eine Kleinigkeit kümmern. Sie hatten eine Stadt mit hohen Mauern zu belagern und das ohne Belagerungsgerät. Schweres Gerät wie Geschütze oder Türme schleppte man nicht auf langen Märschen mit. Man holte sich das Material normalerweise vor Ort zusammen und baute es dort. Die Muslime waren aber natürlich schlau genug, im Umkreis von Jerusalem jeden Baum, der sich auch nur im geringsten dafür eignete, auch nur zu einer klapprigen Leiter verarbeitet zu werden, abzuholzen. Die Kreuzfahrer saßen also vollkommen auf dem Trockenen. Laut einigen Berichten hatten sie nur eine einzige Leiter zur Verfügung. Und damit wäre der Stadt nicht beizukommen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Versucht haben sie es trotzdem, so schreibt eine Schilderung. Am fünften Tage nun, nachdem sich unser Heer vor der Stadt aufgestellt hatte, wurde durch Herolds Stimme allgemein bekannt gemacht, es sollten sich alle vom höchsten bis zum niedersten wappnen und mit Schilden versehen, um zum Sturm gegen die Stadt gerüstet zu sein. Was dann auch geschah. Es erhoben sich nämlich alle einmütig und brannten die Stadtteile, welche man belagert hielt, mit solcher Heftigkeit und setzte den Angriffen mit so viel Eifer und Tapferkeit fort, dass sich die Bürger von den Vormauern, welche die unseren erbrochen hatten, voll Furcht nach den inneren Mauern zurückzogen und alles Vertrauen auf längeren Widerstand verloren. Hätten die unseren an diesem Tage, wo sie mit so viel Feuer die Stadt bestürmten, Leitern gehabt, oder hätten sie Maschinen an die Mauern angelegt, sie hätten ohne allen Zweifel die Stadt erobert. Nachdem sie sich vom frühen Morgen bis zur siebten Stunde des Tages abgemüht hatten und sahen, dass sie ohne Maschinen nichts ausrichten können, verschoben sie die Ausführung ihres Vorhabens auf weiter hinaus, wo sie dann, wenn sie erst Maschinen erbaut hätten, unter Gottes Beistand den Angriff mit mehr Glück wiederholen wollten. Es war ein wahnwitziges Unterfangen. Kühn, fast schon tollkühn, dort überhaupt unter diesen Umständen anzugreifen. Eine Belagerung funktionierte nämlich immer so. Der Verteidiger lag klar im Vorteil. Aus drei einfachen Gründen. Erstens hatte er natürlich die weit überlegene befestigte Position und konnte von der heraus viel besser kämpfen. Hohe Türme, dicke Mauern, Fallgitter, Schießscharten und. Zweitens hatte er die Zeit auf seiner Seite. Der Verteidiger wollte zwar hinaus, der Angreifer aber noch viel dringender hinein. Ergo floss jede Sekunde, die ohne ein Ergebnis verstrich, auf das Konto des Verteidigers. Und drittens musste der Angreifer in der Regel ein weitaus stärkeres und damit kostspieligeres Heer heranführen, um eine Stadt oder Burg oder jede andere Art von Festung einzunehmen. Das heißt, es war ein Kampf der Ressourcen. Ein Kampf, der mit dem Wasserschlauch und dem Brotleib ebenso ausgefochten wurde wie mit Schwert und Lanze. Und Belagerungen waren schrecklich öde, vor allen Dingen, wenn sie lange dauerten. Und sie konnten verdammt lange dauern. Und sie waren langweilig, elendig langweilig. Das ständige Warten, Abwägen, wann der Feind sich eine Blöße geben würde, ausharren und dabei der Witterung ausgesetzt sein. Und all das in einem engen, gepferchten Lager oder einer Stadt überfüllt, dass man einander beinahe über die Füße stolperte. Die hygienischen Zustände waren der Horror. Latrinen und Essgelegenheiten lagen oft nicht allzu weit auseinander. So saßen die Fliegen in der einen Minute noch auf dem Misthaufen, in der nächsten auf dem Leib Brot, und Krankheiten grasierten. Die Männer wurden zunehmend unruhig und entnervt. Man stand ständig unter Anspannung. Man musste allzeit mit einem Angriff der Gegenseite rechnen, auch als Angreifer. Gerade bei dieser Belagerung nahmen die Muslime sich nicht zurück. Bei jeder sich ihnen bietenden Gelegenheit sandten sie ihre schnellen Reiter durch die Tore Jerusalems, um versprengte Abteilungen der Kreuzfahrer möglichst unvorbereitet zu treffen. Mehr als einmal konnten sie so eine kleine Abteilung völlig überrumpeln und aufreiben. Gerade die langen Wege zu den weit entfernten Wasserstellen waren ein beliebter Ort, um die christlichen Kämpfer zu überfallen. Kapitel 5. Improvisieren. Nach dem gescheiterten Angriff am 13. Juni hatte man die Stadt gute 4 Wochen lang belagert und beraten. Wo bekäme man nun Material für Belagerungsgerät her? Es war dringend gebraucht und die Zeit spielte gegen die christlichen Kreuzfahrer. Mit bloßen Leitern konnte man die Stadt niemals erstürmen. Diese würden nicht genug sein und auch nicht schnell genug wackere Männer auf die Brüstungen der Mauern bringen können. Ebenso konnte kein Rambock die dicken Tore der Stadt aufstoßen, bevor sämtliche ihn bedienenden Männer mit Pfeilen gespickt wären. Ein Belagerungsturm musste her. Besser noch, mehrere. Aber wie sollte man das Holz hierfür herschaffen? Unterdessen verschlechterte sich die Stimmung im Lager. Die brennende Hitze des Juni vermehrte und verdoppelte noch die schreckliche Wassernot. Auch trocknete die Arbeit und der Staub, der aufgewühlt wurde, Mund und Brust aus. Sie zerstreuten sich also einzeln, um irgendwo Wasser aufzuspüren. Wenn aber eine kleine Anzahl meinte, sie habe für sich einiges gefunden, so kam sogleich ein großer Trupp anderer einher, der dasselbe suchte, sodass sich nicht selten bei den Quellen, die man fand, Zank erhob, der oft, weil jeder dem anderen am Wasserschöpfen hindern wollte, zum Kampf ausbrach. Den Männern ging beinahe schon völlig der Saft aus, als ein Wunder zu geschehen schien. Während dies bei der Belagerung vorfiel, erschien ein Bote, der die Ankunft von genuesischen Schiffen am Hafen von Joppe meldete und die Fürsten ersuchte, einige vom Heer dorthin zu schicken, um die Gelandeten nach der Stadt zu geleiten. In Jaffa, der heutigen Stadt Tel Aviv, waren tatsächlich europäische Seefahrer gelandet. Über diese Schiffe konnten sie sich fürs Erste versorgen, bis diese Schiffe von muslimischen Seeeinheiten eingekesselt wurden. Das kam ihnen gelegen, denn sie konnten die Schiffe nun zerlegen. So schnell würden sie sowieso nirgendwo mehr hinsegeln. Und das Holz war wertvolles Material für Belagerungsgerät. Hinzu kam, dass sie nun aus dem Landesteil Samaria Holz beschaffen konnten. Wochenlang bauten sie an all diesem Gerät, vor allem aber an den riesigen Belagerungstürmen. Langsam, schwerfällig und ein riesiges Ziel. Doch waren diese es, die den Durchbruch bei den Mauern bringen konnten. Die Belagerung nahm also wieder Fahrt auf. Die Bautätigkeiten liefen auf Hochtouren. Dabei gingen die Kreuzfahrer schlau vor. Denn was war der Todfeind von Holz? Feuer. Also mussten die riesigen Holzkonstrukte entsprechend geschützt werden. Andere aber trugen um die Wette Gesträuche, Stauden, Weiden und Zweige von kleinen Bäumen herbei, um Körbe daraus zu verfestigen, durch welche die Maschinen von außen geschützt werden sollten. Wieder andere zogen den Tieren, die getötet oder vor Durst umgekommen waren, reinen und unreinen, ohne Unterschied die Häute ab, womit die Maschinen außer den Körben noch bedeckt werden sollten, damit diese nicht von den Feinden durch Feuer zerstört werden konnten. Das war immens klug, wenn sie nicht alle elendig auf einem solchen Turm abfackeln wollten. Allgemein gab Feuer eine der erschreckendsten Waffen bei Belagerungen ab. In der brütenden Hitze packten nun alle arbeitsfähigen Männer mit an, um die letzten nötigen Vorbereitungen für den baldigen Sturm auf die Stadt zu treffen. Sie hatten nämlich Seile, Hämmer und andere eiserne Instrumente bei sich und die besten Künstler, welche, wie ich schon gesagt habe, im Bauen und Aufrichten von Maschinen große Erfahrung hatten und trugen so sehr viel zur Vollendung des Werkes bei. Der Führer der angekommenen Genueser war ein gewisser Edler mit Namen Wilhelm, mit dem Beinamen der Säuferheld, der bei der Ausführung des Werkes besonders tätig war. Als nun das ganze Heer 4 Wochen lang sich damit abgemüht hatte, wurde es endlich mit viel Mühe zustande gebracht. Die Fürsten setzten deswegen bereits auch untereinander einen Tag fest, wo sie die Bestürmung der Stadt beginnen wollten. Unterdessen brachten Späher eine Hiobsbotschaft. Der Feind rückt an. Die Fatimiden aus Ägypten hatten ein Heer losgeschickt, um die Stadt Jerusalem vor den Christen zu entsetzen. Die Zeit rannte von jetzt an. Schafften sie es nicht vor Eintreffen der muslimischen Verstärkung, so waren sie ausgehungert, müde, in drastischer Unterzahl und zwischen 2 Seiten gefangen. Die Anführer des Zuges, Raimund von Toulouse, Gottfried von Bouillon, Tancred von Hauteville, allen voran wussten, was auf dem Spiel stand. Nicht nur der Sieg, nicht nur Jerusalem, sondern auch ihr Leben. Kapitel 6. Göttlicher Beistand. Die Chancen standen alles in allem drastisch gegen die Kreuzfahrer. Und das ist milde ausgedrückt. Es war eine Aneinanderreihung von Zufällen. Glück und nicht zuletzt brachialer Zähigkeit, dass sie überhaupt so weit gekommen waren. Nicht wenige glaubten erst gar nicht, dass es möglich wäre, die stark befestigte Stadt zu erstürmen. Um die Moral zu heben, griffen die Anführer des Kreuzzugs auf ein radikales Mittel zurück. Wilhelm von Tyros beschreibt das äußerst lebendig. Es wurde also auf einem bestimmten Tag für das ganze Volk ein Bußtag angesetzt. Als dieser herbeigekommen war, führten die Bischöfe und der ganze Klerus in ihrer priesterlichen Gewandtheit mit bloßen Füßen, Kreuze und Bilder der Heiligen in ihren Händen tragend, mit größter Andacht das Volk nach dem Ölberg. Hier hielten der verehrungswürdige Peter der Eremit und Arnulf, ein gelehrter Mann aus dem Gefolge des Grafen von der Normandie, predigten an das Volk und ermahnten es, so sehr sie konnten, zur Geduld. Moment, was? Mitten in einer sich zuspitzenden Belagerung, als die Stimmung am Siedepunkt war, zogen sich die Kreuzfahrer das Schuhwerk aus und prozessierten barfüßig rund um die heilige Stadt? Ja, taten sie. Und die Muslime werden wohl nicht weniger verdutzt gewesen sein als wir heute. Bei jenem Anblick. Zu dieser Idee kamen die Kreuzfahrer, nachdem der Prediger Peter der Einsiedler eine Vision hatte. Im Traum war ihm der kürzlich verstorbene Ademar von Le Puy erschienen. Der päpstliche Legat und zumindest in der Theorie der Anführer des Kreuzzugs. Er schalt die Kreuzfahrer für ihre Querelen untereinander und ihre Uneinigkeit und befahl ihnen im Namen Gottes, sie sollten 3 Tage fasten, mit blanken Füßen um die Mauern der Stadt gehen und dann würde die Stadt bei einem Angriff fallen. Die Verteidiger der Stadt warfen mit Geschossen und Beleidigungen um sich, wagten aber laut den Quellen keinen Ausfall, denn sie rechneten mit einer Falle. Die Bürger aber, die von den Türmen und den Mauern herabsahen, wunderten sich sehr über diese Umzüge des Volks und schossen mit Bogen und Armbrüsten unter die Scharen, wodurch einige von den Unseren, die sich nicht gehörig vorsahen, verwundet wurden. Sie stellten auch, um den Unseren damit Schmach anzutun, Kreuze auf die Mauern, die sie dann anspien und auf sonstige Art verunehrten und riefen unverschämte Schmähungen gegen unseren Herrn Jesus Christus und seine heilbringende Lehre herab. Das Volk aber ließ sich in seinem frommen Vorsatz nicht irre machen, sondern zog zu den genannten Kirchen weiter, aber voll Erbitterung über diese Gotteslästerung. Kapitel 7. Stunde der Entscheidung. Der Tag war gekommen. Wir schreiben den 15. Juli 1099 nach Christus. Alles stand bereit für den großen Sturmangriff. Und wie nun der Tag anbrach, kam das ganze Heer bewaffnet zusammen, um, wie ihm angekündigt worden war, einen Sturm auf die Stadt zu unternehmen. Alle waren entschlossen, entweder ihr Leben für Christus zu lassen oder die Stadt wieder in ihre christliche Freiheit zu setzen. In dem ganzen Volk war kein Greis oder Kranker oder einer, welcher seine Jugend noch nicht waffenfähig machte, der nicht von frommer Kampfeslust gebrannt hätte. Ja, sogar die Weiber vergaßen ihres Geschlechts und ihrer Gebrechlichkeit und wagten es mehr, als ihre Kräfte vermochten, sich männlichen Arbeiten zu unterziehen und die Waffen zu ergreifen. Als sie nun alle einmütig zum Kampf herbeigekommen waren, suchten sie die Maschinen, welche bereit standen, näher an die Mauer zu bringen, um die, welche ihnen von den Türmen oder von der Mauer herab Widerstand leisteten, desto heftiger bekämpfen zu können. Die Schlacht wird als unerbittlich und absolut erbarmungslos beschrieben. Beide Seiten waren sich sicher, sie hätten Gott auf ihrer Seite und damit das Recht, sogar die Pflicht, ihre Feinde zu erschlagen, um ihrem Schöpfer zu dienen. Die Kämpfe standen für die beiden Seiten mehrmals auf Messerschneide. Als Welle um Welle der christlichen Angreifer auf die Mauern Jerusalems prallte und die Reihen beider Seiten sich langsam aber sicher lichteten. Die Moral beider Parteien stand hoch. Und niemand hegte im geringsten die Absicht aufzugeben, so verbissen war die Situation. Schließlich gelang der Durchbruch. Gottfried von Bouillon hatte seinen Belagerungsturm im Norden der Stadt auf die Mauer zuschieben lassen und griff diesen Abschnitt an. Dort eroberte er die Mauer und erlangte die Oberhand über dem umliegenden Sektor. In der Stadt angekommen, machten sich die Kreuzfahrer schleunigst daran, die Tore zu öffnen, damit Verstärkungen nachströmen konnten. Die Stadt war gefallen und der Widerstand gebrochen. Doch hier endete die Gewalt nicht. Hier begann sie erst richtig. Sofort durchzog der Herzog und die, welche mit ihm waren, in geschlossenen Gliedern, mit gezückten Schwertern und mit Schilden und Helmen bedeckt, die Straßen und Plätze der Stadt und steckten alle Feinde, die sie finden konnten, ohne auf Alter oder Rang Rücksicht zu nehmen, mit der Schärfe des Schwertes nieder. Und es lagen überall so viele Erschlagene und solche Haufen abgeschlagener Köpfe herum, dass man keinen anderen Weg oder Durchgang mehr finden konnte als über Leichen. Und unsere Fürsten waren mit einer unermesslichen Menge Volkes, das ohnedies mordlustig nach dem Blut der Ungläubigen noch besonders dürstete, auf verschiedenen Wegen, unzählige niedermetzelnd, beinahe schon bis nach der Mitte der Stadt gekommen. Christen, Juden und Muslime wurden geschlachtet wie Vieh.
Es war eins der schrecklichsten Blutbäder, das dieser Zug je gesehen hatte. Die wütenden Kreuzfahrer erschlugen jeden, der ihren Weg kreuzte. Sie plünderten und mordeten, brannten Häuser nieder. Bis tief in die Nacht hinein sollen die Gewaltausbrüche gedauert haben. Unterdessen ergab sich die muslimische Garnison und die, die es sich leisten konnten, durch Geld oder Rang, konnten sich ergeben und auf sicheres Geleit vor die Stadt hoffen. Nach 3,5 Jahren der Strapazen und der Entbehrungen hatten sie es geschafft. Jerusalem war wieder in Christenhand. Ironischerweise an der Geschichte ist eins. Urban II., der Papst, der den Kreuzzug ausgerufen hatte, erlebte den Fall der Stadt nicht mehr. Das heißt, den Fall schon, aber die Neuigkeit nicht. Er starb am 29. Juli 1099, noch bevor ein Bote aus dem Heiligen Land in Rom eingetroffen war, um ihm vom bombastischen Erfolg des Vorhabens zu berichten. Und was lernen wir daraus? Gib niemals auf. Du weißt nicht, wie nah du dem Ziel vielleicht schon bist.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.